In der letzten Zeit habe ich immer wieder über Johannes 15 nachdenken müssen und deswegen habe ich auch Johannes 15 als Predigttext ausgesucht. Johannes 15, 1 bis 8. Dort geht es um den Weinstock und die Reben. Ich möchte zu Anfang den Text lesen, Johannes 15, 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Wieso bringt Jesus hier das Bild vom Weinstock? Im Neuen Testament haben wir das Bild so gut wie gar nicht, finden wir es so gut wie gar nicht. Einfach hier bei Johannes und dann in der Offenbarung beim Johannes. Im Alten Testament hingegen finden wir oft das Bild vom Weinstock und vom Feigenbaum, immer wieder. Im Alten Testament benutzt Gott das Bild vom Weinstock als ein Bild für sein Volk. In Psalm 80 sagt er, ich habe euch herausgeholt aus Ägypten und habe euch eingepflanzt in Kanaan. Gott hat sich alle Mühe gegeben, um den Weinstock zu kultivieren, dass er gute Frucht bringt. Aber er muss immer wieder sagen, der Weinstock hat nicht seinen Zweck erfüllt. Er hat seine Wurzeln nach anderen Wassern ausgestreckt. Er hat andere Götter gesucht. Des Weiteren gibt es noch ein anderes Bild vom Weinstock. Der Weinstock als Stammbaum. Also wenn wir sagen, ich bin ein Tölfs, von einem Stammbaum von den Tölfs, dann hat Israel gesagt, ich bin von Jakob, von Abraham, die Herkunft. Oder von anderen Völkern, wie in 5. Mose 32 sagen sie, ihr seid vom Weinstock Sodoms, vom Weinstock Gomorras. Ihre Trauben sind Gift, sie haben bittere Beeren. Also Herkunft, woher kommen wir? Das Bild vom Weinstock. Und dann haben wir noch die einzelne Rebe. Es ist die einzelne Rebe in Jeremia 6. Eine Rebe, die entweder beschnitten ist oder nicht beschnitten ist. Beschnitten heißt dort ein offenes Ohr haben für das Wort Gottes und unbeschnitten. Jeremia sagt, aber ihr Ohr ist unbeschnitten, sie können es nicht hören. Sie haben kein offenes Ohr für Gottes Wort. Das ist so der Hintergrund vom Weinstock, was das Alte Testament davon redet. Die meisten von uns beschäftigen sich nicht so viel mit dem Weinstock, eher mit dem, was daraus wird. Wir genießen eher den Wein, aber nicht so viel mit dem Weinstock. Eben der Weinstock im Alten Testament, die Herkunft, der Ursprung, das Volk Israel. Und jetzt sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich bin der wahre Weinstock. Wenn er sagt, ich bin der wahre Weinstock, dann hat es eine vielfache Bedeutung. Erstens, er sagt, ich bin nicht eine Rebe am Weinstock vom Weinstock Israel. So sahen die Israeliten sich. Das Volk Israel, der Weinstock und ich bin eine Rebe davon. Nein, Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Das Volk Israel, der alte Weinstock, hat versagt. Er hat nicht die Qualität gebracht, die der Weingärtner wollte. Und Jesus sagt, ich bin ein neuer, der wahre Weinstock. Der Standort vom Weinstock ist kein Problem mehr. Ägypten oder Israel. Der Weinstock ist verwurzelt in der Ewigkeit. Die Qualität von dem Weinstock ist garantiert, von dem wahren Weinstock. Und der Weinstock an sich ist auch kein Problem mehr. Er ist wahr, er ist rein, er ist verwurzelt, er ist standhaft und er bleibt in Ewigkeit. Und ein drittes, die Reben haben eine Qualitätsgarantie. Wenn Jesus der Weinstock ist, der Ewige, der Reine, dann haben die Reben die beste Voraussetzung, Qualitätstrauben zu tragen, Frucht zu bringen. Und für die Jünger war es wahrscheinlich etwas Neues. Er macht zu ihnen klar, jetzt bin ich euer Ursprung. Ich bin euer Weinstock. Ich bin euer Stammbaum. Der Weinstock Israel ist nicht mehr so wichtig. Ich bin jetzt euer Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Gott wurde schon auch im Alten Testament als Weingärtner beschrieben. Aber Jesus bringt jetzt eine neue Dimension herein. Ich bin der Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Das ist die Grundvoraussetzung für unser christliches Leben, eine Basis, die er den Jüngern hier mitgibt, noch vor seinem Tod, dass sie wissen sollen, wo sie hingehören. Weiter sagt er hier in Vers 2, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Dieser Vers ist für manche oder für manche Christen ein schwieriges Kapitel. Ja, wie ist es denn nun? Manchmal schleicht uns ein mulmiges Gefühl, zu welchen gehöre denn ich jetzt? Schneidet er mich ab oder nicht? Hat er vielleicht nicht irgendwo eine Frucht übersehen und dann macht's Klick und dann schneidet er ab? Und wenn er mich reinigt, das tut doch bestimmt weh. Und man hört das auch immer wieder im christlichen Kontext. Wenn Gott uns reinigt, wenn er uns was beibringen will, dann tut's weh. Mir kommt es manchmal so vor, dass wir Christen Gott so sehen wie der arme Konrad, den Schneider. Also nichts mit dem Namen Schneider zu tun. Wer von euch kennt den Struwwelpeter? Kennt ihr noch jemand? Ja, schon, gell? Ich habe mal irgendwo ein Buch gefunden, aber ich durfte es nicht mitnehmen. Meine Frau hat gemeint, es ist nicht so hochstehend. Pädagogisch nicht so hochstehend. Aber ich habe ein Bild auf dem Internet gefunden. Ich habe es euch mitgebracht. Der Struwwelpeter. Ja, das ist der kleine Konrad dort. Und der lutscht immer den Daumen. Der hat den gern. Und eines Tages, als die Mutter nicht da ist, kommt der Schneider hereingestürmt, eben Schneider von Beruf, nicht Familie. Und klipp, klapp, mit der Schere ist der Daumen ab. Ich hoffe, alle Kinder sind in der Sonntagsschule. Nicht, dass sie einen Schaden davontragen. Für uns klingt es vielleicht lustig oder auch tragisch, wenn wir daran denken, wie wir ins Geheim dann unseren Daumen geluscht haben, damit es niemand sieht. Aber wisst ihr, ich glaube, manchmal sehen wir als Christen den Weingärtner so als Schneider, der plötzlich hereinstürmt und die Rebe abschneidet. Was haben wir für ein Bild von unserem Vater, dem Weingärtner? Manchmal haben wir Angst, ja, es wird bestimmt wehtun, wenn er die Rebe kürzen muss. Und vielleicht schneidet er das Liebste, meinen Daumen ab, den ich doch vielleicht als Liebstes habe. Eines Tages, wenn ich nicht erwarte, dann nimmt er mir mein Liebstes, einfach um mich zu reinigen. Ich habe mir erlaubt, den Spruch hier abzuändern. Weh, jetzt geht es klipp und klapp mit der Schere die Rebe ab. Mit der großen, scharfen Schere, hey, da schreit der Christ doch sehr. Ist das das, was Jesus uns da beibringen will mit diesem Vers? In Johannes Kapitel 15, Vers 2. Wenn wir den Zusammenhang hier anschauen, dann steht ein paar Verse vorher, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Und kurze Zeit später sagt er, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich glaube nicht, dass Jesus uns das Bild von Gott übermitteln will. Es ist einfach ein natürlicher Prozess, der im Weingarten stattfindet. Und er sagt nicht den Jüngern, ihr müsst Angst haben, irgendwann kommt der Vater und schneidet etwas von der Rebe ab. Es geht auch hier nicht darum, dass wir uns fragen, wer ist denn diese Rebe, die keine Frucht bringt? Wer ist das genau? Müssen wir das herausfinden? Ja, die Bibel sagt, es wird Menschen geben, wo Jesus sagen wird, ich habe euch nie gekannt. Aber darum geht es hier nicht. Es geht nicht um irgendwelche theologischen Spitzfindigkeiten. Wer sind die, die er abschneidet? Haben sie sich mal bekehrt und sind wieder abgefallen oder waren sie nie bekehrt? Nicht darum geht es. Es ist die Sache des Weingärtners. Darum müssen wir uns nicht kümmern. Was Jesus uns sagt, er sagt den Jüngern, ihr seid schon rein. Ihr seid schon rein. Und wenn der Weingärtner etwas reinigt, etwas wegnimmt, dann tut es vielleicht auch weh, aber ja und? Ist es nicht das, was wir wollen? Wir wollen näher beim Vater sein. Wir wollen ganz in ihm verwurzelt sein. Auch wenn es weh getan hat, Halleluja! Ich bin bei Jesus und er ist in mir. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid schon rein. Ihr seid schon rein, gereinigt, zurechtgestutzt, fruchtbringend. Das ist ein Jünger von Jesus. Ihr seid rein durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes, das er, Jesus Christus, den Jüngern verkündigt hat. Und er hat es schon in Kapitel 14, Vers 23 gesagt, wenn mich jemand liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Oder bei ihm Wohnung nehmen. Ihr seid schon rein um des Wortes willen. Also dem Jünger sagt Jesus, ihr seid ein Jünger, der schon gereinigt ist, indem ich schon Wohnung genommen habe. Ihr seid nicht die Rebe, die abgeschnitten wird. Ihr seid eine, die Frucht bringt. Darum bleibt in mir und ich in euch. Wie eine jede Rebe, die keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Bleibt in mir und ich in euch. Ja, wie geht denn das? Bleibt in mir und ich in euch. Die einen sagen, ja, wir müssen nur das Wort lesen. Wenn wir das Wort lesen, dann ist Jesus in uns. Und dann wird es zur Tat. So funktioniert es vielleicht in der Theorie. Aber in der Praxis, ist es wirklich so? Wisst ihr, wir können in unserer westlichen Welt, in der griechisch geprägten Welt, viele Dinge voneinander trennen, die Jesus nie getrennt hatte. Zum Beispiel das Wort und die Person. Wir können einen Vorrat an Worten in unserem Gedächtnis sammeln, in unserem Speicher. Und dann, wenn wir denken, jetzt ist es dran, dann zitieren wir es. Oder dann holen wir es hervor, das Wort. Wir können von Jesus reden und sagen, Jesus hat gesagt dies und das. Wir können argumentieren mit seinem Wort, diskutieren, für Jesus einstehen mit seinem Wort und dabei doch nicht Jesus leben. Wir können das Wort benutzen und ihn gar nicht wirklich und das Wort gar nicht wirklich umsetzen. Im Leben von Jesus gab es keinen Unterschied zwischen Wort und Leben. Er sagt, ich bin das Wort. Johannes sagt ganz am Anfang von dem Johannesbrief, er ist das Wort. Am Anfang war das Wort. Er ist Wort. Das heißt, alles, was gesagt ist, das ist auch gelebt. Alles, was er je aus seinem Mund gekommen ist, das hat er auch gelebt. Und wir können einen Unterschied machen. Das Wort, das ich weiß und das Wort, das ich lebe. Wir sagen, ja, wir wissen halt viel und sind noch nicht nachher mit dem Leben. Aber bei Jesus gibt es keinen Unterschied. Er sagt, das Wort fließt in die Tat. Das Wort wird zur Tat. Das Wort, das nicht zur Tat wird, ist unnütz. Es ist für nichts nütze. Es heißt nicht, dass wir jetzt die Bibel auswendig lernen müssten, wenn wir in ihm bleiben wollen. Bleiben in ihm heißt nicht viel wissen. Es heißt vielmehr, was es heißt, bleiben. Die Verbindung zu ihm, dass die bleibt. Dass die durch nichts unterbrochen wird. Bleibet in mir und ich bleibe in euch. Darum geht es. Lasst uns nicht durch nichts von Jesus trennen. Dass nichts uns von Jesus trennt. Bleiben, stillhalten. Ihr seid die Reben. Nicht, ihr sollt die Reben werden. Oder ihr müsst hart daran arbeiten, damit ihr die Reben bleibt. Oder nur wer von ganzem Herzen mir dient, dann werdet ihr meine Reben. Nein, er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Lasst es geschehen, ihr seid die Reben. Christus bleibt in uns. Haben wir das schon mal realisiert? Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, wie Paulus es ausdrückt. Der Janis, unser kleinster Sohn, sagt manchmal, wo ist der Jesus? Der Jesus. Und ich möchte fragen, wo ist der Jesus in dir? Wo ist der Jesus? Ich weiß nicht, ob ihr die Armbändchen kennt. Das ist jetzt ein modernes. Vielleicht hat jemand so eins am Handgelenk. Mit WWJW, was heißt so viel wie What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Und es war mal eine Erfindung, ich glaube in den 90er Jahren kam es auf, eigentlich kommt es aus einem Buch von 1890, wo sich ein Geschäftsmann fragt, was würde Jesus eigentlich tun? Und es wurde aufgegriffen und es wurden Armbändchen gemacht und sollte uns daran erinnern, in jeder Situation zu überlegen, was würde Jesus jetzt machen? Und sicher auch eine gute Idee. Ich habe so überlegt und habe gedacht, das ist aber mal wieder typisch für unsere westliche Denkweise. Was würde Jesus tun? Und dann tue ich es. Oder ich probiere es zumindest zu tun, was ich denke, dass er tun würde. Jesus sagt, ich bleibe in euch. Und da könnte mir eigentlich die Frage umformulieren. Nicht, was würde Jesus tun? Es hört sich so an, als würde er abwesend sein. Sondern, was macht Jesus in mir? Was macht der Jesus in dir? Lass ihn tun. Lass ihn wirken. Versuche nicht krampfhaft ihn zu imitieren. Es kann nur schief gehen. Er ist in dir. Nun lebe nicht mehr ich. Nein, Jesus lebt in mir. Wer hat das gesagt? Paulus. Aber ich meine, wer hat es schon von uns einmal gesagt? Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Christus will in uns leben. Er will in uns sein. Er will in uns Gestalt gewinnen. Paulus musste sich mit den Galatern auseinandersetzen und sie haben gedacht, ja, wir werden jetzt bessere Christen, wenn wir alles ein bisschen regulieren. Dann wissen wir, wie ein optimaler Christ aussehen soll. Und Paulus schreibt zu ihnen und sagt, das alles nützt euch nichts. Wenn ihr so weitermacht, dann habt ihr Christus verloren. Und er schreibt weiter, ich leide wieder Geburtswehen, bis dass Christus endlich in euch Gestalt gewinnt. Paulus weiß sicher, was Geburtswehen sind. Damals sind die Entbindungen noch nicht im Spital gewesen. Da hat die ganze Nachbarschaft mitbekommen, was Geburtswehen sind. Und er sagt, ich leide, ich schaffe dafür. Das ist mein Krampf, dass endlich Christus in euch Gestalt gewinnt. Das ist mein Traum, das ist mein Ziel. Christus in euch. Und bei dem Bild Gestalt gewinnen habe ich unwillkürlich an einen Schmetterling denken müssen. Das Kokon, wo der Schmetterling drin ist und sich Bahn bricht, herausschlüpft, sich auseinanderfaltet, bis der Schmetterling schließlich zur vollen Entfaltung kommt. Christus will in uns zur Entfaltung kommen. Und manchmal ist er eingeengt und kann nicht zur Entfaltung kommen. Manchmal kann er nicht Gestalt gewinnen. Vielleicht haben wir eine Vorstellung, wie es sein muss. Ich auch. Oder wir wollen nicht die Kontrolle verlieren. Wir lassen nicht Jesus in unserem Leben Gestalt gewinnen. Wir gestalten lieber selbst. Wir möchten garantieren, dass die Frucht Qualität hat. Dass die Frucht so aussieht, wie wir meinen, dass es biblisch ist. Heutzutage nennt man es Qualitätssicherung. Oder wir schränken ihn ein, weil wir ihm einen Platz gegeben haben im Leben. Schon dieser Ausdruck allein. Wenn wir genauer darüber nachdenken, Jesus hat einen Platz in unserem Leben. Also zum Hund sage ich Platz. Dann sitzt er. Wenn er sitzt, ja, wenn er gut erzogen ist. Jesus hat nicht einen Platz in unserem Leben. Er will keinen Platz in unserem Leben. Einen Raum, den wir reserviert haben, eine Zeit, die wir reserviert haben, das Herz, das wir reserviert haben oder ein Teil davon für ihn. Er will alles sein in unserem Leben. Er will zur vollen Entfaltung kommen. Eine Rebe kann nicht nur sagen, oh, ich will ein bisschen Rebe sein, dann will ich noch ein bisschen vom Apfelbaum, der Saft ist sicher auch noch gut. Die Rebe ist ganz Rebe am Weinstock. So will Jesus ganz in unserem Leben sein. Vollständig. In unserem Denken und in unserem Sein, in unserem Tun, in unserem Gestalten. Alles, was wir tun. Er will Gestalt gewinnen. Vor einem Jahr etwa war bei uns ja in Brasilien ein großer Einbruch gewesen. Und wir mussten die Tür, war kaputt, wir mussten einen Stuhl davor stellen. Wir haben alle zusammen mit den Kindern in einem Zimmer geschlafen. Und unter uns und am Team, die Polizei war da und hieß, ja, die Gewalttätigen, die sollte man doch eliminieren. Am besten, wenn die Polizei sie trifft, dann überlegt sie nicht lang und räumt sie aus dem Weg. So geht es auch in Brasilien. Aber das war so unser Denken und so. Und am nächsten Morgen kommt die Alena zu Rael und sagt, es war im August, sie hat bald Geburtstag gehabt, sie hat gesagt, du, ich habe geträumt, dass ich die alle eingeladen habe, die Räuber. Und dass sie hier aufs MTC gekommen sind und dass sie sich bekehrt haben und dann bei uns studiert haben. Da hat sie so gefragt, aber wie mache ich das, dass ich ihnen sage, dass sie ihre Waffen daheim lassen sollen? Und wir haben uns nur so gedacht, ja, schaut uns an, wir denken, ja, diese Räuber, die muss man am besten wegsperren. Und jetzt kommt das Kind und sagt, du, ich habe einen Traum und ich würde sie gerne einladen, wie mache ich das? Und keiner von uns, wir haben nicht den Mut gehabt und nicht den Glauben gehabt, die Räuber einzuladen. Wir möchten die Kontrolle bewahren. Aber da, wo Jesus sich entfalten kann, da entsteht Frucht. Da bringen wir Frucht. Jesus sagt, schau die Rebe an. Sie kann alleine keine Frucht bringen. Und du auch nicht, mein Jünger, wenn du nicht in mir bleibst. Du magst noch so viel schaffen, so viel reden, noch so viel Wort Gottes auswendig wissen, verkündigen, und doch kann dein Leben so fruchtlos sein. Und es scheint so hier in Vers 5, als würde er es nochmal betonen müssen, sagen, ich bin der Weinstock. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Und was ich hier so liebe, ist, dass dort Ego steht. Ego ist bei uns negativ behaftet, oder? Aber es kommt aus dem Griechischen und heißt nichts anderes als ich. Und Jesus sagt, Ego, Emi, ich bin der wahre Weinstock. Er weiß, wer er ist. Und er weiß, wer wir sind. Und wir sollten auch wissen, wer wir sind. Er ist der Weinstock und wir die Jünger. Ich bin nicht der Weinstock. Ich muss nicht dafür sorgen, dass ich genug Saft bekomme aus dem Boden. Ich muss nicht dafür sorgen, dass ich Frucht bringe. Ihr könnt nicht getrennt von mir Frucht bringen. Wir können es gar nicht bewirken, Frucht zu bringen. Der Weinstock ist für die Qualität der Frucht verantwortlich. Der Weinstock ist dafür verantwortlich, dass die Reben versorgt sind mit Frucht. Ihr seid die Reben. Also bildet euch nichts ein, könnte Jesus auch sagen. Ihr könnt gar keine Frucht bringen. Und Paulus formuliert es so, lasst dir gesagt sein, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Was ist das für eine Entlastung für uns? Es ist eine Entlastung. Die Verantwortung für die Frucht, für die Qualität, nimmt Jesus auf sich. Ich bin der Weinstock. Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Es ist eine reine Feststellung. So ist es. Das muss nicht lange diskutiert werden. Es ist kein Geheimnis. Frucht bringen ist etwas Natürliches. Die logische Konsequenz des Einsseins mit Jesus. Früchte wachsen. Sie werden nicht produziert, wie man es in der Wirtschaft so sagt, wir produzieren. Aber Früchte werden nicht produziert. Wir können nicht etwas produzieren, das Jesus als Frucht bezeichnet. Wir können uns auch so anstrengen, wie wir wollen. Habt ihr schon mal einen Apfelbaum gesehen, der sich anstrengt? Vielleicht er kämpft gegen die Witterung, gegen die Umstände. Aber ein Apfelbaum, der sagt, jetzt bringe ich die besten Früchte. Der Gärtner, der sorgt dafür. Eine Rebe kannst du nicht anstrengen und sagen, jetzt produziere ich die schönere Traube als die Nachbarrebe. Oder die kleinere sagt nicht, oh, ich meine, sie sieht so klein aus, ich will genauso groß sein wie die andere Rebe. Frucht bringen ist etwas Natürliches. Es ist nicht etwas Ausgepresstes. Der Zweig, der aus sich selbst eine Frucht bringt. Wer das machen will, der verdorrt. Frucht ist nicht ein Muss. Frucht ist das natürliche Resultat einer lebendigen Beziehung mit Jesus Christus. Und wir fragen uns oft, wie kann ich besser, wie kann ich mehr Frucht bringen? Wie wird mein Leben fruchtvoll? Und es gibt ja unzählige Bücher, die schreiben über die sogenannten großen Männer Gottes, die viel Frucht gebracht haben. Das Ziel dieser Bücher ist meist herauszufinden, was ist das Geheimnis ihres Dienstes, in Klammern ihres Erfolges. Solche Bücher machen uns oft ein schlechtes Gewissen, weil wir merken, wir sind nie so gut wie die und wir werden es nie dahin bringen. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Wenn man einige Bücher so gelesen hat, dann fragt man sich, ja, was ist nun das Geheimnis ihres Erfolges? In dem einen Buch heißt es, man muss stundenlang beten. Der andere sagt, du, das nützt nichts, du musst raus auf die Straße und etwas tun. Der eine sagt, ja, du musst alles spenden und ganz Gott vertrauen. Der andere sagt, nein, du musst hart arbeiten, dass du nur von 10% deines Gehalts leben kannst und den Rest spenden kannst. Große Gott, Männer Gottes hin und her. Es ist meistens von Menschen gemacht, dass sie groß sind. Was Hudson Taylor selbst einmal sagte, er sagt, hierin liegt meiner Meinung nach das Geheimnis. Mich selbst nicht zu fragen, wie ich den Saft des Weinstocks in mir aufnehmen kann, sondern mich daran zu erinnern, dass Jesus der Weinstock ist. Die Wurzel, der Stock, die Reben, die Zweige, die Blätter, die Blüten, die Frucht, alles in allem. Ich muss mich nicht zur Rebe machen, sagt er. Der Herr Jesus sagt mir, dass ich eine Rebe bin. Ich bin ein Teil von ihm. Und ich muss es lediglich glauben und dementsprechend handeln. Viele der großen Männer Gottes kamen zu so einer Erkenntnis erst spät im Leben. Nachdem sie so viel gearbeitet haben und nachher gemerkt haben, es war nicht alles Frucht. Vieles war produziert. Wir sollten es mehr fließen lassen. Vom Weinstock in die Rebe. Jesus sagt, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Lass den Christus in dir leben. Lass ihn handeln. Lass die Werke, die er schon vorbereitet hat, zur Tat werden. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, was ist denn das schon wieder? Ohne mich könnt ihr nichts tun? Und ob wir können? Natürlich können wir viel tun. Wir wissen doch, was wir können, was wir tun können, oder? Wir wissen auch, was wir für ihn tun können. Und wie schon gesagt, vor Jesus wird einmal Menschen erscheinen und sagen, wir haben doch in deinem Namen getan. Geweissagt, böse Geister ausgetrieben, Wunder vollbracht und vieles mehr. Wir haben getan in deinem Namen. Aber Jesus wird zu ihnen sagen, ich weiß nichts davon. Nie gehört, nie gesehen. In meinem Namen. Ihr gehört nicht zu mir. Warum nicht? Weil es nicht aus der Verbindung mit dem Weinstock heraus entstanden ist. Jesus geht es um ein Tun, das in Ewigkeit Bestand hat. Ein Tun, das vom Weinstock in die Rebe fließt und zur Frucht wird. Ein Prozess. Für ihn ist es nicht so, dass die Rebe einen Vorratsbehälter anlegen muss, indem sie etwas speichert und dann zur Frucht wird. Es ist eins. Ein natürlicher Prozess aus dem Weinstock in die Rebe zur Frucht. Natürlich braucht es seine Zeit. Aber wir sollten Jesu Worte ernst nehmen. das, was ohne ihn getan ist, das verdorrt. Er sagt, wenn wir nicht bleiben, wird vertrocknet die Rebe. Sie verdorrt und wird weggeworfen. Man wirft sie ins Feuer und sie muss brennen. Wenn ihr aber in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, heißt eigentlich nichts anderes als, wer mich liebt, wird meine Worte halten. Bleiben heißt nicht gespeichert, sondern bleiben heißt leben. Das Wort leben, wenn ihr meine Worte andauernd lebt, wer mich liebt, der lebt die Worte. Es ist kein Muss, es ist ein natürlicher Prozess. Und interessant finde ich, dass Jesus sagt, in dem Zusammenhang, wenn ihr bittet, was ihr wollt, wird es euch widerfahren. Und es wird gern ausgelegt, ja, das erreichen wir eh nie, oder? Bitten, was ihr wollt, das Auto, bumm, ist Auto da. Das Haus, bumm, fällt vom Himmel. Reichtum ist da, was ihr wollt. Ich glaube, hier sollten wir wirklich den Zusammenhang beachten. Vers 8 sagt gleich, mein Vater wird verherrlicht, wenn ihr Frucht bringt. Also wenn ihr in mir bleibt, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt. Und die Frucht wird entstehen. So interpretiere ich das jetzt hier mal. Ihr werdet bitten, was ihr wollt, um Frucht. Dass Gott durch euch Frucht wirkt. Und sie wird entstehen. Und das sehen wir im Leben von den ersten Jüngern. Sie bitten nicht Reichtum oder sonst irgendwas. Das ist ganz unnatürlich, diese Gedanken für einen Jünger Jesu. Sie bitten um Frucht. Sie bitten um Bekehrung. Sie bitten um Heilungen. Sie bitten um vieles. Und Frucht entsteht. Darum geht es, dass der Vater durch Frucht verherrlicht wird. Jesus sagt von sich selbst, was er bittet oder was seine Speise ist, ist, dass ich tue den Willen Gottes. Dass er weiß, was ist der Wille Gottes und das tut er. Gott, Jesus Christus, möchte in unserem Leben wirken. Er möchte uns befreien von einem Zwang, Frucht zu bringen. Er hat schon alles fertig gemacht. Er ist der Weinstock. Und er möchte in uns bleiben. Ich möchte nochmal die Frage uns mitgeben. Was macht der Jesus in dir? Was macht Jesus in mir? Manchmal, wenn ich das so lese, da denke ich, ja, im Sinne der Qualitätssicherung, wie mache ich das jetzt, dass ich garantieren kann, dass es so ist? Und dass es so bleibt. Und da gebe ich euch keine Antwort. Das ist eure Hausaufgabe. Und ich glaube, die Antwort gibt es auch gar nicht. Pauschal. Für jeden. Gott will durch jeden von uns wirken. Und jedem seine Frucht sieht anders aus. Wie ich gesagt habe, von den großen Männern Gottes. Der eine hat viel gebetet, der andere hat wenig gebetet und mehr auf der Straße gewesen. Frag Jesus, was willst du durch mich wirken? Das kann ich dir nicht beantworten. Das kannst du in deiner Verbindung mit ihm herausfinden. Das kannst du mit ihm besprechen. Du kannst schauen, wo mit ihm. Ist da irgendwas verstopft? Klemmt irgendwas? Will ich selbst produzieren? Das findest du alleine mit ihm heraus. Er hat alle Voraussetzungen geschaffen. Und das möchte ich betonen. Er ist der Weinstock. Und du bist Rebe, wenn du an ihn glaubst. Alles Weitere ist eine Sache zwischen dir und ihm. Finde es heraus. Es ist spannend, in dieser Befreiung zu leben. Er ist dafür verantwortlich. Nicht ich muss tun. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich möchte ganz herzlich danken für dieses Beispiel, das du deinen Jüngern uns gegeben hast. Ich möchte dir herzlich danken, dass du der Weinstock bist und du, Vater, der Weingärtner. Herr, ich danke dir, dass du uns erlöst hast, dass du uns durch dein Wort gereinigt hast und immer wieder reinigst. Und Herr, ich bitte dich, dass wir in dir bleiben und du in uns. Räume alles weg, was hindert. Räume weg, wenn wir denken, dass wir etwas tun müssen, um Frucht zu bringen. Ich möchte dich bitten, dass du uns auch einmal Stille machst, dass wir innehalten und merken, wir können nichts von uns aus tun. Nichts, was Ewigkeitswert hat. O Herr, ich bitte dich, dass du uns reinigst. Ja, reinige uns. Wir wollen nahe bei dir sein. Wir möchten, dass du mehr und mehr Gestalt in uns gewinnst. In unserem Leben. Nicht nur in einem Teil, sondern in unserem ganzen Leben. Herr, und wir möchten deine Jünger sein. Wir möchten den Vater verherrlichen durch Frucht. Dazu sind wir da. Das ist unsere Bestimmung hier. Und wir möchten das. Und so bitten wir dich aus dem Weinstock, dass du durch uns wirkst. Wir öffnen unser Herz, Herr, unser Leben, unser Sein für dich. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Herr, wir begreifen es nicht wirklich, aber mach uns das doch jeden Tag aufs Neue bewusst, dass du in uns bist und dass du in uns handelst und dass du in uns wirkst. Und dafür sage ich dir Lob und Preis und Ehre und Anbetung. Amen.